Ich begrüße Sie hier zum nächsten Vortrag im Security-Strang. Diesmal geht es nicht ganz so um Security, sondern mehr um Management. Insbesondere begrüße ich Gerrit Beine, der uns seinen Vortrag dort etwas näher bringen wird.
So, ich hoffe, man kann mich verstehen. Ich bin etwas heiser, rede also etwas leiser. Sicheres Anwendungsmonitoring mit SNMP. Ich gebe es gleich vorweg, ich bin kein Netzwerk-Admin. Ich bin eigentlich Softwarearchitekt. Ich betrachte deshalb SNMP ein bisschen aus einer anderen Perspektive. Ich bin zu SNMP aber durch den Dialog mit Netzwerkadministratoren gekommen. Mit Netzwerkadministratoren, die sich darüber beschwert haben, dass sie ständig neue Maschinen brauchen, um Logfiles zu parsen, die von irgendwelchen Entwicklern mit kryptischen Meldungen vollgeschrieben werden, um diese Meldungen in ihr Monitoring-System zu überführen. Wir haben dann ein bisschen überlegt, was man denn tun könnte und sind dann irgendwann vor einigen Jahren auf die Idee gekommen, statt Ereignisse, die in Applikationen stattfinden und die überwacht werden müssen, in Logfiles zu schreiben, die dann irgendwo zentral wieder gesammelt werden, geparst werden und so weiter und so fort, einfach mit SNMP-Traps zu arbeiten. Wenn es irgendwo Ereignisse gibt, schickt die Applikation so ein SNMP-Trap durch die Welt und ja, entsprechend kann ein Monitoring-System halt auf diese Trap-Information reagieren. Hat wunderbar funktioniert, ist auch im Laufe der Zeit so ein bisschen weiterentwickelt worden, weitergebaut worden und irgendwann kamen wir auch mal an die Stelle, wo wir gesagt haben, wir müssen das ein bisschen absichern. Und das hat mich dann dazu gebracht, mich mal ein bisschen mit den Sicherheitsfeatures von SNMP zu beschäftigen. Da möchte ich heute ein bisschen was drüber erzählen. Ich könnte mir vorstellen, viele Dinge zu SNMP, wer hier aus dem Netzwerkadministrationsbereich kommt, sind schon bekannt. Nehmt es mir nicht übel. Ich habe es immer gern, wenn ich die Leute zumindest am Anfang ein bisschen am gleichen Stand alle bringen kann. Vielleicht ist für den einen oder anderen was Neues dabei. Ich bin vor dem Vortrag schon gefragt worden, warum jemand sowas wie TLS für SNMP braucht. Man braucht es nicht, geht auch anders, aber es gibt halt Leute, die finden das praktisch und machen das. Also Fragen, warum man das braucht, da bin ich definitiv der falsche Ansprechpartner dafür. Ich kann auf sowas dann nur fragen, warum braucht man das Internet? Das ist auch so eine philosophische Frage. Okay, also ich werde das mal ganz schnell, ganz grob in so einen Überblick zu SNMP geben. Dann mal die grundlegende Anwendung, wie das so funktioniert. Und dann eigentlich direkt zu SNMP V3 umschwenken. Das ist das oder das ist der SNMP-Standard, mit dem jede Menge Sicherheitsfeatures in SNMP eingeführt worden sind, der dann auch wirklich mal ausgerollt wurde. Ich habe auch ein Beispiel davon, wie man SNMP und SNMP V3 von Java aus benutzt. Ich komme aus dieser Welt. Ich habe auch Folien irgendwo auf Slideshare stehen, wo ich solche Beispiele mit Perl mal gemacht habe, falls das den einen oder anderen eher anspricht. APIs gibt es aber jede Menge für SNMP, also man muss sich da sprachlich nicht festlegen. Und ziemlich zum Ende werde ich dann mal erklären, wie man den NetSNMP mit TLS bzw. DTLS konfigurieren kann. Gut, Grundlegendes zu SNMP. SNMP, das Simple Network Management Protokoll, ist vor vielen, vielen Jahren mal spezifiziert worden, zu Zeiten, als das Internet noch friedlich war. Verwendet UDP auf den Ports 161, 162. 161 ist im Prinzip ein Port auf den lauschten Server, den kann ich pollen, der stellt mir Informationen zur Verfügung. Den Port 162, der lauschten Server, dem kann ich Informationen schicken. Das sind diese sogenannten SNMP-Traps. 1988 wurde das in der Version 1 spezifiziert. Wie gesagt, damals war das Internet noch friedlich. Da waren so harmlose Protokolle wie SMTP, die stammen so aus dieser friedlichen Zeit, die keiner um Sicherheit Gedanken gemacht hat. Ähnlich ging es auch dem SNMP, weshalb ein paar Jahre später mit Secure SNMP was nachgereicht worden ist, was sich aber nie verbreitet hat. Das ist nie offiziell eingeführt worden. Wieder ein Jahr später gab es das sogenannte Party-Based SNMP. Da gab es auch ein paar RFCs dazu. Es wurde Dort wurden erste Sicherheitsmechanismen eingeführt, aber es hat auch aus irgendeinem Grund nie so die Verbreitung gefunden. Das gleiche Schicksal hat das sogenannte User-Based SNMP erlitten. Auch das, dafür gab es RFCs, das wurde auch mal implementiert. Kennt heute aber irgendwie keiner mehr. Dann wurde aber parallel zu dem User-Based SNMP dieses sogenannte Community-Based SNMP eingeführt. Und dort wurden erste Sicherheitsmechanismen in SNMP implementiert, wobei die auch eher, na, wie soll ich sagen, rudimentär waren. Wirklich ein Fokus auf Sicherheit in diesem Management-Protokoll wurde erst mit der Version 3 2002 erreicht, wo dann auch Dinge wie Verschlüsselung und Authentifizierung, echte Benutzerauthentifizierung mit Credentials, ins Protokoll gekommen sind. Der Fokus von SNMP V3 war wirklich rein auf Sicherheit, also da sind keine sonstigen neuen Features zu SNMP dazugekommen. Wozu benutzt man das? Man kann mit SNMP wunderbar jedes beliebige kontinuierliche Monitoring machen über einen Polling-Mechanismus. Das ist das, was eigentlich, ich sag's mal so, 90% der Einsatzfälle sind von SNMP-Geschichten. Man kann das, was ich in meinem Kontext gemacht habe, machen. Man kann Informationen senden, diese sogenannten SNMP-Traps. Wenn irgendwo ein Ereignis eintritt, kann ich an einen definierten Server eine Information schicken, Fehler behandeln oder Fehlersituationen melden, Zustandswechsel in irgendwelchen Systemen melden. Das kann ich auf diese Art machen. Entschuldigung. Ja. Was gehört so zur SNMP-Begriffswelt? In der SNMP-Welt gibt es einen sogenannten Agent. Der Agent ist das, was eigentlich, das ist letztendlich ein Serverprozess, ein Daemon, der irgendwo auf einem System läuft. Also Drucker gibt es ziemlich viele, die SNMP anbieten, NAS-Systeme. Der stellt in der Regel Informationen auf diesem UDP-Port 161 bereit. Kann aber auch sein, dass man den Agent solche Traps versenden lässt. Das kann der auch. Dann gibt es den Manager. Das ist das, was aus Software-Architektur-Sicht der Client ist. Der kann von einem Agent über den Port 161 Informationen einsammeln. Das ist der Manager ist im Prinzip derjenige, der dann so ein Polling machen kann. Ja. Eine SNMP-Trap ist so eine SNMP-Nachricht, ein kleines Informationspaket. Wie gesagt, da können Zustandswechsel, Fehlermeldungen oder sowas drinstehen. Und dann gibt es noch diese magische Management Information Base, über die sind wunderbare Bücher geschrieben worden. Die ist letzten Endes, diese Management Information Base ist eine Menge von Dateien mit strukturiertem Text. Und was dieser Text beschreibt, sind Monitoring-Objekte. Der SNMP-Daemon muss ja irgendwie wissen, was ist jetzt ein Lüfter oder was ist mein Papierfach im Drucker oder was ist mein Temperatursensor, der irgendwo ist. Und das sind die Informationen, die kann ich in dieser Management Information Base, in diesen Textdateien beschreiben. Da gibt es ein Format dazu und eine ganz wichtige Aufgabe, die durch diese MIP-Files ermöglicht wird, ist, ich kann diese kryptischen OIDs, von denen wir nachher noch ein paar sehen werden, in wunderbar lesbaren Text übersetzen. Also wer glaubt, dass eine IPv6-Adresse schwer zu merken ist, der muss sich mal mit SNMP-OIDs beschäftigen. Das ist herrlich. Das ist irgendwie... Bitte? Ja, das ist irgendwie 1024-Bit-IP-Adressen so in etwa. Naja, wie gesagt, also da kommen wir, die sehen wir dann noch, da habe ich auch gleich noch ein schönes Bild dazu. Diese OIDs, das sind Object Identifier und die brauche ich im Prinzip, um zum einen aus dieser MIP eine Baumstruktur aufzubauen und zum anderen, um jedes Gerät, jede Information in einem Gerät definiert ansprechen zu können, dediziert ansprechen zu können. Sei es eine Netzwerkkarte, sei es die IP-Adresse der Netzwerkkarte oder die Menge an Daten, die über die Netzwerkkarte gingen, oder sei es der Füllstand meines Papierfachs im Drucker. Jedes dieser Dinge ist durch eine UID definiert. Dann gibt es noch das verwende ich auch noch des Öfteren, die sogenannte Community. Das ist das Security-Feature in SNMP V1 und V2. Über eine Community kann ich dort im Prinzip Lese-Schreibzugriff auf die Informationen des SNMP-Systems beschränken, und über die Community kann ich auch die Sichten auf den Baum einschränken. Wie schaut so ein MIP-Baum aus? Also das ist jetzt ein Ausschnitt davon. Im Wesentlichen, also der hat irgendwo eine Wurzel, und der für SNMP interessante Pfad durch diesen Baum ist eigentlich 1361, und dann gibt es hier drüben die SNMP-Welt. Die geht weiter mit der 2, das ist der Management-Knoten, dann MIP-2 ist wieder eine 1 und eine 1, und dann hat man so wunderbar aneinandergereihte Folgen von Zahlen. Interessant, wenn man jetzt selbst so ein Monitoring machen will oder selbst so SNMP-Traps auch definieren möchte, man kann in diesem MIP-Baum selbst so eine UID bekommen. Man kann sich als Unternehmen bei der IANA registrieren und bekommt dann so eine eigene UID, die man für seine eigenen Applikationen verwenden kann, zum Beispiel. Das ist das, was wir gemacht haben. Es gibt parallel zu dem Management noch den mit dem Kasten hinterlegten Bereich Private. Das ist im Prinzip ein Adressbereich, der wird von der IANA verwaltet. Dann gibt es da drin die Enterprises, Unternehmen, und dann gibt es die kann man sich auch im Netz runterladen, eine Liste mit sämtlichen Unternehmen, die sich irgendwann mal um so eine UID bemüht haben. Ich habe das mit meiner Firma auch gemacht und habe die 40.207 erhalten. Und alle Objekte, die ich jetzt für meine Applikation oder für andere Dinge in so einem SNMP-System einpflegen möchte, die kann ich unter der Adresse 136.141.40.207 im Prinzip darunter hängen. Also ich kann dann jetzt noch beliebige Zahlenfolgen da hinten ranhängen und halt meinen eigenen Unterbaum dort definieren. Wie gesagt, also die Zahlen, die werden dann wirklich beliebig lang. Ich kenne keine Grenze, was die UIDs angeht. Ich weiß nicht, ob von euch jemand eine vielleicht kennt. Mystisch wird es dann auch, wenn man keine MIPS hat, die einem diese UIDs in Text übersetzen. Das ist ja okay. Das hier habe ich eigentlich schon im Wesentlichen erzählt. Die UIDs, das sind eindeutige Identifikatoren. Das heißt, ich sollte vielleicht nicht unbedingt, wenn ich jetzt irgendwas programmiere, mir die Enterprise UID von Microsoft benutzen, um da meine Tests zu machen. Das könnte sein, wenn ich die Applikation auf irgendeinem System deploye, gibt es da Schwierigkeiten. Die herstellerspezifischen UIDs hatte ich auch gesagt. Ach genau, und das, was diese UID ist, diese Zahlenkette, das ist im Prinzip, wenn man mal im DNS denkt, eine umgekehrte Form der Domains. Diese 136.141.40.207, die kann man, wenn man diese MIP übersetzt mit so einem Translator, dann kommt da sowas raus wie Gerrit Beine GmbH.enterprises.private.internet.dod.iso.org. Schön, ne? Schon viel leichter zu merken. Es gibt noch eine kürzere Form dann davon in den MIPS. Also das ist auch schon ziemlich. Gut, wie gesagt, hier unten ist noch die Adresse, unter der man diese MIPS abfragen kann oder auch beantragen kann. Das soll jetzt auch schon alles gewesen sein, was ich hier zu den Grundlagen erzählen möchte. Es gibt einen ausführlicheren Foliensatz zu diesen ganzen Grundlagen, der steht bei SlideShare. Wer sich dafür interessiert, kann sich das dort angucken, aber ich glaube, die meisten von euch kennen da sich wahrscheinlich wesentlich besser noch aus als ich. Ich komme jetzt zu NetSNMP. NetSNMP ist ein herrliches Tool. Mit dem kann man viel machen. Hoppala. Erstmal NetSNMP ist schön, ist eine Open-Source-Implementierung, einer BSD-like-Lizenz. Läuft auf fast allen Linux- und Unix-Systemen. Ich habe noch keins gefunden, wo der nicht läuft. Wo es früher mal Schwierigkeiten gegeben hat, waren FreeBSD-Jails. Aber mittlerweile dürfte das auch der Vergangenheit angehören. Das Schöne am NetSNMP ist, der unterstützt SNMP Version 1, die Version 2c und die Version 3 und das über IPv4 und über IPv6. Der kann auch, das steht auf dieser Folie nicht, außer SNMP über UDP auch SNMP über TCP machen. Das ist hin und wieder ganz praktisch, wenn es einem nicht egal ist, wenn ein Paket mal verloren geht. Bei den meisten Dingen, die man mit SNMP machen will, kann man das mal in Kauf nehmen, dass man ein Paket verloren geht. Da ist das mit ist UDP völlig okay. Da muss ich nicht da brauche ich keine Verbindung zu dem System. Manchmal möchte ich das aber explizit. Und da ist, ich weiß nicht mit welcher SNMP-Version, aber in irgendeinem RFC ist das mal eingeführt worden, dass SNMP auch über TCP versendet werden kann. Auch das kann der NetSNMP. Der liefert noch ein paar Kommandozeilen-Applikationen mit denen ich also SNMP-GET, mit dem ich einzelne Informationen aus so einem SNMP, von so einem SNMP-Agent abfragen kann. SNMP-WALK, das es mir erlaubt, den kompletten Tree, den ein SNMP-Server zur Verfügung stellt, abzugrasen. Ich kann, oder es stellt SNMP-SET zur Verfügung, mit dem ich Informationen auf einem SNMP-Agent schreiben kann, mit dem ich also den Zustand des SNMP-Systems verändern kann. Und das wichtigste Tool, wenn man sich diese Zahlen nicht merken kann, SNMP-Translate, das mir diese wunderbaren Nummern in Texte übersetzt. Entweder in solche langen, wie ich es jetzt hier hatte, die so domainähnlich sind, oder halt auch in kleine, griffige, bekannte Kürzel. Ja, dann gibt es noch einen Daemon, der SNMP-Traps empfängt und entsprechend weiterdelegiert. Ja, den Daemon, der den eigentlichen Agent implementiert. Es gibt C- und Perl-APIs. Es gibt auch eine Python-API, da steht aber auf der Website irgendwie schon seit vielen Jahren, die müsste mal überarbeitet werden. Das gleiche gilt für die PHP-API. Bei PHP müsste insgesamt, glaube ich, überarbeitet werden, aber das ist eine andere Geschichte. Zu finden ist das Tool unter netsnmp.org. Also ist eine feine Sache. Die Dokumentation dort ist ziemlich gut. Also eine der besten, die ich jetzt von einem Open-Source-Projekt her kenne. Da gibt es einige Projekte, die könnten sich da was abschauen. Schauen wir uns mal an, wie man das Ding in Betrieb nimmt. Das, was jetzt hier ist, das ist so die trivialste Konfiguration, die man so einem SNMP-Daemon antun kann. Man definiert zwei Standardvariablen, also syslocation und syscontact. Location ist einfach, wo steht mein System. Der Contact ist letzten Endes derjenige, der für das System verantwortlich ist. Sind keine Pflichtangaben, sollte man aber schon in so einem System hinterlegt haben. Dann sollte ich meinen SNMP-Agent noch dazu motivieren, doch bitte auf dem Port 161 auch tatsächlich auf den verfügbaren Interfaces zu lauschen. Standardmäßig lauscht der SNMP-Daemon nur auf dem Localhost. Das ist oft nicht das, was man möchte. Manchmal möchte man das wirklich übers Netzwerk benutzen. Dann muss man ihm das in der Konfiguration explizit sagen. Da reicht in dem Fall einfach anzugeben UDP, Doppelpunkt und dann die 161. Den Rest macht er dann allein. Dann habe ich in dem Konfigurationsfile noch eine Community definiert, nämlich die Community Public. Und die Community Public ist eine Read-Only Community, deswegen das RO ganz vorn. Und auf dieser Community können sowohl Localhost, die 127.0.0.1, als auch mein Demo-Netzwerk, die 192.168.0.0, zugreifen. So weit, so gut. Das Ding kann man dann starten, der lauscht auf die Interfaces und man kann sich, das ist dann das, was in der unteren Box zu sehen ist, man kann sich mit SNMP-Walk, der Angabe der Community, -c, Public, der Angabe des Protokolls, wir verwenden SNMP V1 in dem Fall, und dem Hostnamen des SNMP-Agents den kompletten Tree erstmal geben lassen. Man kann jetzt mit SNMP V1 noch jede Menge anderer Dinge machen. Das grundlegende Problem bei dem Zustand ist aber, das ist alles extrem unsicher. Da ist nichts verschlüsselt. Das wird über die IP-Adresse autorisiert. Das heißt, in dem Moment, wo jemand eine IP-Adresse in meinem Netzwerk ergattert hat, aus welchem Grund auch immer das möglich ist, also bei meinen Netzwerken ist das nicht möglich, es soll aber Netzwerke geben, wo das geht, habe ich gehört, könnte der im Prinzip alles das machen, was die IP-Adressen auf diesem SNMP-Agent machen könnten. Beim Auslesen mag das mal noch zu verschmerzen sein, spätestens in dem Moment, wo man auch dem SNMP Agent Set Nachrichten, das heißt Schreibinformationen, schreibende Informationen schickt, ist das eher ungünstig. Die Authentifizierung nur über diesen Community String ist auch ein bisschen schwach. Also da ist jetzt in dem Sinn kein geheimes Credential in irgendeiner Form dabei. Es ist nur dieser Community String. Ich kann die Community zwar einschränken auf in einen bestimmten Teilbaum, aber das gilt dann halt auch wieder nur für die entsprechende Community und die entsprechenden IP-Adressen, die auf die Community zugreifen können. Gut, dass die Übertragung unverschlüsselt erfolgt, hatte ich schon gesagt, und dass das UDP die Datenübertragung nicht absichert, ja, ist jetzt auch kein Geheimnis. Gut. Wie kann man dem jetzt ein bisschen entgegenwirken? Entgegenwirken kann man diesen Problemen jetzt, indem man sein SNMP-Daemon halt nicht mehr mit Version 1 oder V2C betreibt, sondern indem man den Schritt zu SNMP V3 wagt. Das ist relativ einfach. Also es ist überraschend einfach. Was man tun muss, ist zunächst erstmal den SNMP-Agent runterfahren und einen Benutzer anlegen. SNMP V3 arbeitet nicht mehr mit diesen Communities, SNMP V3 arbeitet wirklich mit Benutzern und Passwörtern, also mit einigermaßen sicheren Credentials. Um die Benutzer anzulegen, gibt es liefert der NetSNMP gleich ein Tool mit, das NetSNMP-Config, was einem diese ganze Arbeit abnimmt. Das ist sehr elegant und sehr stressfrei. Das kann man aufrufen mit Create SNMP V3 User. Dem gibt man dann ein Passwort mit zur Authentifizierung, -a, und einen Benutzernamen. Und schon ist der Benutzer da. Jetzt kann ich den SNMP-Daemon starten und alles wird wunderbar funktionieren. Was dieses Create SNMP V3 User im Hintergrund macht, sehen wir gleich. Was ich erstmal tun kann, um das SNMP V1 und V2C zu eliminieren, ist, ich kann in meiner Konfigurationsdatei die Zeilen, die sich mit dem Thema Community beschäftigen, erstmal rausschmeißen. Dann ist das erstmal weg. Das Skript legt unter den Linux-Distributionen, mit denen ich gearbeitet habe, das waren OpenSUSE und ein Debian 7 irgendwas, keine Ahnung, was genau, 7.2 kann das sein? Bitte? Ja, irgend sowas, ein relativ aktuelles Debian, das legt eine zweite snmpd.conf an, an einer Stelle, an der ein normaler Mensch eine Konfigurationsdatei nie vermuten würde, nämlich unter user-share snmp. Das ist völlig logisch irgendwie, ne? Man braucht auch eine Weile, bis man die findet, aber wenn man es weiß, ist es kein Problem. Ich weiß nicht, warum diese Einstellung da überall drin ist, aber das ist ein Verhalten, das ist Standard. Wie gesagt, ich habe es bei OpenSUSE erlebt, dieses Verhalten, ich habe es auch bei Debian erlebt, warum auch immer das so sein muss. Das Schöne ist, der SNMPD ist clever genug, diese beiden Konfigurationsdateien im Prinzip zusammenzuführen beim Start. Also der erwartet wirklich an beiden Stellen, sowohl unter etc/snmp, als auch unter user-share-snmp erwartet er diese Konfigurationsdateien. Und unter dieser Datei user-share-snmp, ich merke gerade, mein Mikrofon ist runtergerutscht, in dieser Datei steht jetzt ein Eintrag drin, rw-user, und das ist der snmp-User, den wir gerade angelegt haben. Weil das aber noch nicht reicht, gibt es noch eine dritte Datei. Die liegt bei OpenSUSE unter varlib-net-snmp, und bei Debian unter varlib-snmp. Und da steht das oben drin. Daran sollte man sich auch halten. Also es gibt Leute, die können auch solche Files editieren. Die Informationen da drin sind ziemlich kryptisch. Also ich mag die nicht unbedingt lesen wollen. Aber in der Datei, da stehen dann tatsächlich die Credentials drin für die Benutzer, die sich bei meinem SNMP-Agent anmelden können. Das ist also im Prinzip das Kernstück, das ist quasi die ETC-Shadow von SNMP. So, ich kann jetzt, wenn ich diesen Benutzer angelegt habe und meinen SNMP-Agent wieder gestartet habe, kann ich jetzt Requests via SNMP V3 machen. Das kann ich einmal machen, unverschlüsselt. Das ist das erste Beispiel. Ich muss mit -V das Protokoll angeben, V3. Ich muss den Benutzernamen angeben anstelle der Community, was ich bei SNMP V1 angeben musste. Ich muss den Security Level angeben. SNMP V3 kennt drei Level. Das ist einmal keine Authentifizierung. Das ist das, was man eigentlich, da kann man auch weiter mit SNMP V1 arbeiten. Das ist authentifiziert, aber nicht verschlüsselt. Das ist dieses Out No Priv. Und das ist authentifiziert und verschlüsselt. Das ist Out Priv ganz am Ende. Also der letzte Block auf den Folien. Dann kann ich noch einen Hashcode angeben oder einen Hash-Algorithmus angeben, mit dem mein Passwort gehasht wird, und ich kann wieder angeben, welche Informationen ich von welchem Host holen möchte. SNMP.dev ist immer mein SNMP-Demo-Rechner, und in dem Fall möchte ich die Uptime von dem System holen, und da kriege ich die Uptime meines SNMP-Daemons zurückgeliefert an der Stelle. Wenn ich das Ganze noch verschlüsseln möchte, kann ich das auch machen. Da muss ich als Security Level Out Priv angeben. Und ich muss angeben, mit welchem Verschlüsselungsalgorithmus oder welchen Algorithmus ich zur Verschlüsselung verwenden möchte. Da stehen DES und AES zur Verfügung. Und ich muss mein Passwort nochmal angeben. Das ist jetzt an der Stelle das gleiche Passwort. Und dann kann ich wieder Hostnamen und meine OID angeben, die ich abfragen möchte. Okay, wenn ich jetzt neue Benutzer auf so einem SNMP-System anlegen möchte, dann ist es so gemacht, dass die immer wenn ich das via SNMP machen möchte, nicht mit diesem Netconfig, brauchen die immer einen Template-User. Es gibt zusätzlich zu SNMP-Get, SNMP-Set, SNMP-Walk und so weiter und so fort, gibt es auch noch SNMP-USM für das User-Management. Und mit SNMP-USM kann ich über einen SNMP V3-Request einen neuen Benutzer anlegen auf dem SNMP-Agent. Da muss ich erstmal sagen, welche SNMP-Version ich verwenden möchte, ne? Typischerweise die V3. Ich muss mich als bereits existierender User authentifizieren mit Passwort und Co. Und ich muss meinem Host sagen, ich möchte einen neuen Benutzer anlegen. Dem gebe ich dann den Namen mit des Benutzers, den ich anlegen möchte. In meinem Fall habe ich mal Gbeine verwendet, das ist so mein Standard-Login für solche Demos. Und ich muss angeben, von welchem Benutzer ich die Konfiguration übernehmen möchte. In dem Fall von SNMP-User, den ich vorher angelegt habe. Wenn ich das gemacht habe, kann ich auch mit meinem User Gbeine eine Anfrage an meinen SNMP-Server schicken, bekomme ein Feedback. Das Blöde dabei ist, der hat jetzt die exakt gleiche Konfiguration wie SNMP-User. Das heißt, der ist genauso mächtig wie dieser. SNMP-User war, wie gesagt, also wer sich noch daran erinnert, in der Datei als RW-User eingetragen. Das heißt, er konnte lesen und schreiben auf dem kompletten Tree. Und der hat das gleiche Passwort. Das ist ja nur ganz doll, ne? Also da, na gut. Das heißt, das Nächste, was man tun sollte, wenn man diesen Weg denn geht, man sollte das Passwort ändern. Auch das kann man via SNMP-USM machen. Sollte das natürlich verschlüsselt machen. Deswegen ist das auch eine Aktion, die man mit tunlichst mit Outpriv machen sollte. Und kann hier dem SNMP-Agent sagen, ich möchte das Passwort ändern, muss das aktuelle Passwort angeben, das neue Passwort, und schon hat sich die Sache erledigt. Ich bekomme als Meldung Key successfully changed. Feine Sache. Das Problem ist, wenn ich diesen Weg so gehe, sind meine Änderungen in der SNMP-Konfiguration, also der neue User, erst dann existent, wenn der SNMP-Daemon mal in irgendeiner Form durch ein Signal getriggert wird. Das kann, ich glaube, ein SIGHUB sein, das wird aber definitiv geschrieben, wenn ich den SNMP-Daemon mal runterfahre. Da kann man jetzt davon halten, was man möchte. Die Kollegen von NetSNMP waren so nett, in das Handbuch zu schreiben, dass das ein Weg ist, den man nicht gehen sollte. Man soll, wenn man neue Benutzer anlegt, immer schön das NetSNMP-Config verwenden. Das ist der bessere Weg. Warum? Ja, wenn ich diesen Benutzer so angelegt habe und den SNMP-Daemon neu gestartet habe, dann steht mein Benutzer zwar mit seinen Credentials unter varlib netSNMP in der Konfiguration drin, hat aber per se erstmal noch keine Rechte. Das heißt, ich muss, wenn ich dem Benutzer Rechte geben möchte, diese Rechte dem Benutzer manuell geben. Das heißt, ich muss in jedem Fall meine Konfigurationsdatei anpacken. Sprich, ich muss in meiner snmpd.conf den Benutzer eintragen und auch eintragen, welche Art von Rechten der haben sollte. Das, was in dieser, ich habe es vorhin als Shadow Pendant benannt, Datei drinsteht, das schaut dann in etwa so aus. Das ist ein Benutzer, man kann den Benutzernamen erkennen, man kann die Zeile auch rauslöschen und hat dann den Benutzer im Prinzip eliminiert. Aber wie gesagt, ansonsten sollte man in der Datei nicht wirklich was editieren. Hier unten ist das Zitat aus der Manpage zu snmpd.conf. It is recommended to use the netsnmp-config command to do this. Man muss eh die Konfigurationsdatei anfassen, von daher folgt dem Zitat. Gut, ich wollte euch diesen Weg aber nicht vorenthalten, weil es ist ja gut, das zu wissen, dass es das gibt. Wenn man jetzt die Client-Seite betrachtet, ich hatte vorhin das schon mal gezeigt, diese Kommandos, die man hier absetzt, mit der Authentifizierung, die sind ziemlich lang. Das ist lästig. Deswegen gibt es clientseitig einigen Luxus, den man konfigurieren kann. In seinem Home-Verzeichnis kann man sich ein Verzeichnis.snmp anlegen und darin eine Datei snmp.conf. Und in dieser kann ich jetzt die Argumente hinterlegen, die ich meinen gesamten snmp-Kommandos mitgeben möchte. SNMP, get, walk und so weiter und so fort. Ich kann über den Security Name angeben, was mein Nutzername ist, mit dem ich mich gegenüber dem SNMP-System authentifizieren möchte. Ich kann den Security Level angeben. Da hatte ich ja vorhin schon gesagt, es gibt diesen ohne Authentifizierung, dann gibt es den unverschlüsselten Weg mit Authentifizierung und den Weg mit Authentifizierung und Verschlüsselung. Das habe ich jetzt in dem Fall gemacht. Das heißt, hier wird immer die Kommunikation verschlüsselt. Und ich kann für die Authentifizierung wieder Hashcode und Hash-Algorithmus und Passwort angeben und ich kann für die Verschlüsselung den Algorithmus und das Passwort angeben. Und ich muss dann, damit das Ganze auch wirklich funktioniert, auch noch sagen, dass ich mit SNMP V3 arbeiten möchte. Das heißt, ich muss auch die Version noch angeben. Das reduziert die Kommandozeilen dann schon deutlich. Ich habe nur noch dort stehen SNMP get, meinen Hostnamen und die OID von der Information, die ich von dem SNMP-Agent abfragen möchte. Macht das Ganze etwas einfacher. Blöd ist es, wenn man mehrere SNMP-Systeme hat. Da gibt es, also ich weiß, dass auf der Liste der Zukunft von NetSNMP steht, dass es irgendwann mal möglich ist, über diese SNMP-Conf-Datei mehrere verschiedene Systeme mit solchen Credentials auszustatten und die alle in dieser Datei zu pflegen. Im Moment ist es so, geht das noch nicht. Also ich weiß zumindest noch nicht, dass es geht. Ja, wie kann ich jetzt die Sicherheit von dem Ganzen noch ein Stück erhöhen? Bisher ist es ja so, ich habe zwar eine Authentifizierung eingeführt, ich habe aber bisher server- oder agent-seitig noch keine Verschlüsselung erzwungen. Das kann ich relativ leicht machen, indem ich bei meinem Benutzer hinter meinem Benutzernamen rwusergbeine das kleine Wörtchen priv schreibe. Das ist der Security Level, der angibt, wie gut oder wie sicher die Kommunikation sein soll. Ich kann hier nopriv angeben. Ja, ich glaube, es war nopriv. Und ich kann priv angeben. Sobald ich priv angebe, ist es für den Benutzer gar nicht mehr möglich, sich unverschlüsselt mit dem System zu verbinden, unverschlüsselte Nachrichten auszutauschen. Das ist eine sehr, sehr angenehme Geschichte. Und ich kann diese Passwort-Authentifizierung noch durch Diffie-Hellman-Keys ersetzen. Dafür gibt's, oder dafür stellt das SNMP User Management wieder eine Möglichkeit zur Verfügung. Ich kann sagen Change Key und kann dann den Key für einen Benutzer tauschen. SNMP oder der SNMP Agent liefert mir dann zwei Keys zurück, die ich beide in meine Konfigurationsdatei eintragen muss. Und zwar anstelle der Authentifizierungsinformationen, die ich vorher hatte. Das heißt, vorher hatte ich hier die Out Passphrase und die Brief Passphrase und jeweils den Type dazu drinstehen. Und wenn ich die Diffie-Hellman Keys verwenden möchte, dann habe ich da drin Auth Localized Key und den Brief Localized Key drinstehen. Das, wie gesagt, das sind die Möglichkeiten, die ich jetzt erstmal tun kann, um die Kommunikation zwischen SNMP Manager und SNMP Agent weiter abzusichern. Was sind jetzt die Verbesserungen, die man auf dem Weg erreichen kann? Also die Authentifizierung erfolgt jetzt erstmal nicht mehr über eine IP-Adresse und diese Community, sondern die erfolgt jetzt über einen Benutzeraccount mit echten Credentials. Ich kann die Übertragung auch verschlüsseln mit protokollinternen Mechanismen. Ich kann auf dem Weg die Verschlüsselung serverseitig erzwingen. Das heißt, ich kann verhindern, dass sich jemand unverschlüsselt mit dem SNMP-Agent verbindet. Ich kann meine Credentials noch durch diese Diffie-Hellman-Keys ersetzen. Und ich kann noch weitere Dinge tun. Zu denen kommen wir jetzt. Ich kann im nächsten Schritt Benutzern Rechte auf Teilbäume des gesamten SNMP-Trees, des gesamten MIP-Trees einräumen. Ich kann verhindern, dass bestimmte Benutzer bestimmte Informationen sehen und ich kann verhindern oder ich kann bestimmen, dass nur bestimmte Benutzer nur einzelne definierte Informationen schreiben können. Das kann ich auf Ebene dieser OIDs machen. Das Ganze funktioniert im einfachsten Fall so, dass ich sagen kann, ich schreibe nach meinem Benutzernamen, nach dem Priv, nach dem Security Level, eine OID, die den Teilbaum spezifiziert, den der Benutzer mit dem Recht, das vorn steht, lesen, schreiben, zugreifen darf. Ich habe dann, wie gesagt, den Lese-Schreib-Zugriff oder ich kann auf diese Art den Lese-Schreib-Zugriff pro Benutzer festlegen. Ich mache das auf Ebene der SNMP-Trees. Das heißt, alle OIDs, die unterhalb dieser definierten OID liegen, die kann ich lesen und schreiben. Ich habe hier unten nochmal eine auskommentierte Zeile, die das Ganze etwas lesbarer macht. Das ist die System-OID. Das sind im Prinzip die Basisinformationen, wie zum Beispiel diese Uptime, die ich vorhin abgefragt habe. Die liegt unterhalb dieser System-OID. Die Texte, die kann ich, wie gesagt, aus den MIP-Files rausziehen via SNMP-Translate. Das Blöde ist, ich habe jetzt den Benutzer und ich habe den jetzt für diesen gesamten Teilbaum da freigeschalten. Jetzt möchte ich aber unter Umständen, dass der Benutzer mehr als diesen Teilbaum sehen oder bearbeiten kann. Dafür gibt es in SNMP 3 diese View-Based Access Controls. VACM. Und das ist eine Möglichkeit, die es mir erlaubt, im Prinzip Sichten auf mein SNMP-Tree zu implementieren oder zu definieren. Ich habe das jetzt hier in dem Beispiel mal gemacht. Statt dieser OID, die ich vorher verwendet habe, steht jetzt hier -v-basic. Basic ist der Name meines Views. Wie ich die benenne, bin ich völlig frei, gibt es keine Nomenklaturrichtlinie. Und ich habe jetzt hier einen View definiert, Basic, der inkludiert den Subtree unter System und den Subtree unter Interfaces. System, hatte ich schon gesagt, sind so Geschichten wie die Uptime meines Systems. Interfaces, da liegen zum Beispiel meine Netzwerkinterfaces drunter. Das heißt, ich kann jetzt mit dem Benutzer, der für diesen View autorisiert ist, sowohl meine Systeminformationen, die allgemeinen abfragen. Ich kann aber auch die Informationen über die Zustände meiner Netzwerkinterfaces abfragen. Das Elegante bei diesen Views ist, um mehrere Subtrees zu erlauben, kann ich einfach Views mit dem gleichen Namen definieren. Die werden dann automatisch beim Auslesen der Konfiguration zusammengeführt. Ich kann bei diesen Views mit Include arbeiten, Included. Das sind Teilbäume, die ich einschließen möchte. Ich kann aber auch mit Excluded arbeiten. Das sind Teilbäume, die ich ausblenden möchte aus diversen Gründen. Wird dann beliebig kompliziert, je nachdem, wie weit man das treibt. Es gibt noch weitere Möglichkeiten, das Ganze einzuschränken mit Com2Sec, mit Group und mit Access. Das würde aber jetzt hier die Zeit sprengen, das auch noch zu erklären. Deswegen erstmal nur das Beispiel oder nur das einfache Beispiel für die Views. Die Mechanismen sind aber ziemlich gut in der SNMP-Doku, in der Doku zu NetSNMP beschrieben. Jetzt möchte ich noch zu einem Mechanismus kommen, zu dem mich heute jemand gefragt hat, wozu man das denn braucht. Weil SNMP V3 kann ja schon Verschlüsselung von Haus aus. Ich habe da ein bisschen überlegt und es gibt durchaus Anwendungsfälle, wo so eine Verschlüsselung oder so eine Authentifizierung über TLS, die zertifikatsbasiert arbeitet, ganz sinnvoll ist, nämlich dann, wenn ich schon eine funktionierende Zertifikatsinfrastruktur habe und mir nicht noch ein User-Management an die Backe heften möchte. Weil das Blöde bei dem NetSNMP ist, ich kann meine Benutzer nicht im LDAP verwalten. Ich muss die in dem Daemon verwalten und dann auch noch auf jedem System, wo so ein Agent läuft. Das ist lästig. Also, ich weiß nicht, du hast dich, glaube ich, schon mit Benutzerverwaltung beschäftigt, ne? Also, wenn ich eine funktionierende Zertifikatsinfrastruktur habe, kann ich mir da jede Menge Arbeit sparen. Bitte? Ja. Aber ja, ich kann mir die machen, ich kann das aber auch sparen. Also wie gesagt, ich bin jetzt von dem Use Case ausgegangen, ich habe die schon. Ne, dann ist das eine Sache, die funktioniert ganz hervorragend. Okay, also ich hatte es vorhin schon mal gesagt, der NetSNMP beherrscht sowohl UDP als auch TCP. Und OpenSSL sei Dank kann der NetSNMP mit der Unterstützung von OpenSSL sowohl TLS als auch das Datacrump TLS, was im Prinzip TLS über UDP ist. Der NetSNMP bringt, bringt ein eigenes Tool mit dem ich die Zertifikate verwalten kann. Ich kann aber auch auf meine bestehende Zertifikatsinfrastruktur zurückgreifen. Ich zeige das jetzt hier mit den Tools, die NetSNMP mitbringt. Verfügbar ist das Ganze ab NetSNMP 5.6. Der NetSNMP, der in Debian im Moment dabei ist, ist leider die 5.4. Das heißt, der ist zu alt. Bei Debian geht das gerade nicht. Im Testing ist aber schon, glaube ich, die 5.7 drin. Das heißt, man hat da durchaus die Möglichkeit, das Ganze auch auf ein aktuelles Debian runterzuziehen. OpenSUSE liefert den NetSNMP in der Version 5.7, die kann das alles. Das Lästige bei beiden, sowohl bei Debian als auch bei OpenSUSE, ist, die sind beide ohne Unterstützung für TLS kompiliert. Das heißt, wenn ich das benutzen möchte, muss ich die Pakete selbst übersetzen. Wie gesagt, es ist nichts, was man zwingend braucht, aber für den einen oder anderen ist es ganz, ganz angenehm, das zu haben. Ich muss, wenn ich diesen Support benutzen möchte oder wenn ich den SNMP damit übersetzen möchte, das Security-Module für die Transport-Security aktivieren und ich muss die Transportmechanismen TLS-TCP und DTLS-UDP als Konfigurationsoptionen übergeben. Wenn ich das gemacht habe, dann hat mein NetSNMP die Fähigkeit dazu. Dann kann man, wie gesagt, das ist eine Geschichte, die ist optional, die NetSNMP-eigenen Tools verwenden, um Zertifikate zu erstellen. Das Tool dazu heißt NetSNMP-Zert. Vorhin hatten wir schon NetSNMP-Config, das sind so die Administrationstools. Und das Erste, was ich mache, ist, ich erstelle mir erstmal eine Certificate Authority, mit der ich für meinen Agent die Zertifikate signieren kann. dann sollte man tunlichst ein Zertifikat erstellen, bei dem man oder das man SNMPD nennt. Das ist das Zertifikat, das der NetSNMPD beim Start automatisch in der im Konfigurationsverzeichnis findet und als sein Zertifikat akzeptiert bzw. annimmt. Dann kann man noch Client-Zertifikate erstellen, so viel man möchte. Für die gibt man als Type Manager an. Das sind im Prinzip, also Manager hatte ich vorhin schon mal gesagt, sind im Prinzip die Clients in der SNMP-Welt. Und hier kann ich mit minus N den Common Name des Zertifikats angeben. Das ist das, was als, als CN letzten Endes in dem X509-Zertifikat dann mal drin steht. Und das kann ich in der SNMP-Konfiguration wieder auslesen und zur Autorisierung für mein SNMP-Agent benutzen. Dann kann ich die Zertifikate noch signieren. Das funktioniert weitestgehend unspektakulär. Und muss mir dann aus beiden Zertifikaten die Fingerprints besorgen, weil sowohl Server als auch Client mit diesen Fingerprints arbeiten. Der Server benötigt die Information, welche oder aus welchem Attribut des X509-Zertifikats, in dem Fall ist es das CN, das steht hier ganz unten, er den Benutzernamen auslesen soll. Das heißt, über welchen Weg, welches Attribut in dem X509-Zertifikat identifiziert meinen Manager. Das kann ich pro Zertifikat, pro Key individuell machen. Wie weit man das braucht, sei mal dahingestellt. Auf jeden Fall muss ich dem, um das möglich zu machen, muss ich dem NetSNMP den Fingerprint des Manager-Zertifikats bekannt machen über die Konfigurationsdatei. Ich muss noch eine weitere Sache machen. Ich muss dem Agent nämlich sagen, dass er neben UDP Port 161 auch auf diesem Datagram TLS Protokoll lauschen soll. Da habe ich jetzt den Port 10.161 verwendet. Wenn ich das gemacht habe, mein SNMP-Agent neu gestartet habe, kann ich zum ersten Mal einen SNMP V3-Request über DTLS machen. Und da brauche ich beide Fingerprints. Ich brauche auf der einen Seite Our Identity, das heißt meine Manager, den Fingerprint meines Manager-Zertifikats, und ich brauche den Fingerprint des gegenüberliegenden oder des Zertifikats des Agents, schlicht und einfach um die Bekanntheit an der Stelle sicherzustellen. Ansonsten schaut das Ganze relativ gleich aus. Ich sage auch hier wieder, ich hätte gerne eine verschlüsselte Verbindung. Was ich definitiv angeben muss, ist, ich muss in der ersten Zeile, oben sieht man es, ein Security Model angeben. Standardmäßig verwendet SNMP V3 das user-basierte Security Model. Das ist das, was wir mit Benutzername und Passwort bisher verwendet haben. Wenn ich jetzt dieses im Prinzip die Verschlüsselung auf Transportebene erreichen möchte, dann muss ich als Security Model das TSM angeben. Ja, ich muss ihm auch sagen, dass er doch bitte das nicht mehr UDP verwendet, sondern dass er das DTLS-Protokoll verwendet und den Port mitgeben. Das heißt, ich brauche an der Stelle einfach mehr Informationen. Das kriegt er nicht so ohne weiteres hin. Aber als letztes, wenn ich meine SysUptime UID wieder übergebe, bekomme ich ganz normal die Uptime des Systems gemeldet. Da das auch ziemlich lästig zu tippen ist und sogar noch lästiger als das Ganze mit den Passwörtern, gibt es auch hier die Möglichkeit, in der Client-Konfigurationsdatei die Fingerprints zu hinterlegen. Das Ganze sieht man bei Client-Konfiguration anpassen. Ich kann mein Local Cert, das heißt das Zertifikat des Managers, den Fingerprint definieren. Ich kann den Fingerprint des Peer Cert definieren, das ist der Agent. Und ich kann das Security Model festlegen. Und dann wird auch der SNMP V3-Aufruf über DTLS wieder ein ganzes Stück kürzer und leichter zu tippen. Hier gilt das Gleiche wie vorhin schon gesagt, es besteht auf der To-Do-Liste, dass irgendwann mal mehr als ein System in dieser Konfigurationsdatei hinterlegt werden kann. Momentan geht das nicht. Jetzt wäre meine Frage, gibt es Interesse am SNMP-Zugriff auf Java oder wollt ihr eure Erfahrungen mit SNMP diskutieren? Wenn nicht, also die Folien stehen auf SlideShare, das ist auch im Wesentlichen Examples, die man in der Welt von SNMP4J findet, also das ist alles kein Hexenwerk. Wollen wir den
Stimmen mal kurz ab. Wer würde gerne hier was über SNMP-Zugriff mit Java hören? Wir müssen es sowieso relativ kurz halten. Wir haben nur noch
20 Minuten. Eben, deswegen wollte ich das jetzt fragen. Wir können uns das im Nachgang machen, wenn da jemand Interesse dran hat. Ich bin auch noch da. Also letzten Endes, ich mache einfach mal bloß den V3-Request. Ist relativ einfach. Ich brauche die ganzen Informationen, die ich auch am Client übergeben habe. Die habe ich hier mal für diese Klasse als Konstanten oder als Statics am Anfang implementiert. Ich muss ein Target-Objekt erzeugen. Dem Target-Objekt gebe ich mit, was ist das Zielsystem, Hostname und Port. Ich muss dem Target-Objekt sagen, welche Version, welcher Security-Level. Das sind alles Dinge, die ich oben konfiguriert habe. Und ich muss den Security, also den Sec-Username, dem Ganzen mitgeben. Ist, wie gesagt, jetzt kein sonderliches Hexenwerk. Dann brauche ich eine PDU. Die PDU ist im Prinzip das, oder die weiß, welche OID ich auslesen oder schreiben möchte. Da habe ich hier oben mir via SNMP Translate die OID für sysuptime.0 geholt. Bei SNMP4J muss man mit den numerischen Werten arbeiten. Der kommt irgendwie mit den MIPS, zumindest in meiner Welt, nicht zurecht. Und ich gebe dann der PDU am Ende noch mit, dass es eine Get-PDU ist. Das heißt, ich will bloß was auslesen. Ich könnte auch Schreiboperationen machen. Dann muss ich mir ein Transportmapping definieren. Das ist im Prinzip auch kein Hexenwerk. Es gibt bei SNMP4J dieses Default UDP Transportmapping. Das ist für 99,5% der Anwendungsfälle völlig ausreichend. Wer möchte, kann aber dort auch was Eigenes implementieren. Dieser Transportmechanismus muss dann einfach auf das zurückkommende Paket lauschen. Dann kann ich ein SNMP-Objekt erzeugen, das diesen Transportmechanismus als Parameter bekommt. Dann geht der eigentliche Spaß los, nämlich diese User-Based Authentifizierung. Ich muss mir so ein Security-Model erstellen. Das ist unter Initialize Security Model. Und ich muss den Benutzer als Objekt erstellen. Der Benutzer bekommt genau wie an der Kommandozeile Name, Passwort, Hash-Algorithmus und für die Verschlüsselung auch wieder Passwort und Hash-Algorithmus mit und wird dann in dieses Security Model injected. Ja, und dann kann ich via snmp.get und der Übergabe meiner PDU und des Targets, wo ich das hinschicken möchte, schon diesen GET-Request auslösen. Das ist also kein sonderliches Hexenwerk dahinter. Am Ende kann ich die SNMP-Verbindung noch schließen und kann dann die Response, die ich bekommen habe, nach Belieben weiterverarbeiten, auswerten. Nach dem gleichen Schema kann ich auch SNMP-Traps verschicken. Der Code sieht dann ein bisschen anders aus, aber ist im Wesentlichen der gleiche Weg. Wie gesagt, der Quellcode ist alles online, falls sich das jemand als Beispiel irgendwie angucken möchte. Ich habe noch ein paar Empfehlungen, falls man sich mal damit beschäftigen möchte. Das ist einmal der Dokumentationsbereich von NetSNMP. Sehr zu empfehlen, da steht viel drin, kann man viel lernen. Dann ist es diese Open Source Library SNMP4J, die Java-Implementierung, die tut ganz gut, ist jetzt kein Überflieger, was so die Library angeht, aber es reicht für die meisten Anwendungsfälle. Und dann habe ich noch zwei Bücher, und zwar von McGuinness und Perkins, das Understanding SNMP MIPS. Falls man mal wirklich sich intensiv mit diesen kryptischen Textdateien beschäftigen wollen möchte, muss. Und von Mauro und Schmidt Essential SNMP, was so wirklich die Grundlagen dazu liefert und auch, ja, nicht nur die Grundlagen, es geht eigentlich schon ziemlich gut rein.
Jo, entschuldigen.
Sie sind nicht mehr lang, aber ich wünsche euch trotzdem noch viel Spaß auf dem Rest der Chemnitzer Linux-Tage, der jetzt noch verfügbar ist.
Also ich bedanke mich ganz herzlich für den Vortrag. Wir haben einen Haufen Sachen gelernt.
Danke sehr.